Herzlich willkommen bei den NEOS-Sommergesprächen. In dieser Reihe unterhalten wir uns mit Kandidatinnen und Kandidaten aus allen Bundesländern, die für NEOS zur Nationalratswahl 2024 antreten.
Die Gespräche dazu führe ich. Mein Name ist Tina Schmidt-Hofer und mit Hansi Gasser spreche ich darüber, was er im Zivildienst in einem Flüchtlingsheim erlebt hat, wie wichtig eine Pensionsreform ist, damit sich auch seine Generation sicher sein kann, dass es eine gute Pension geben wird und wo es in Vorarlberg schwierig ist, wenn es ums Thema Kinderbetreuung geht. Bei mir ist der Clubobmann der NEOS Vorarlberg, Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag, Mitglied des Vorarlberger Landesteams und erweitertes Mitglied im Vorstand der NEOS, Johannes oder sagen wir Hansi Gasser. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein.
Der Parlamentsclub der NEOS ist dir ja ein sehr bekannter Ort. Du warst hier, bevor du selbst sozusagen in der ersten Reihe gestanden bist, parlamentarischer Mitarbeiter. Das war ja offensichtlich so ein bisschen ein beruflicher Startschuss für dich.
In einer gewissen Weise schon. Ich war sogar davor schon einmal kurz im Parlament tätig. Ich habe während meines Studiums ganz kurz ein Praktikum bei der Abgeordneten aus meinem Nachbardorf aus dem Bregenzer Wald gemacht. Das war noch bevor es NEOS gegeben hat und habe da schon ein bisschen Blut geleckt sozusagen. Und ja, vor 11 Jahren hatte ich dann das große Glück, als NEOS erfolgreich den Einzug ins Parlament geschafft hat, der erste parlamentarische Mitarbeiter von unserem scheidenden Sozialsprecher von Gerhard Lorca sein zu dürfen.
Wie war das so für dich diese Zeit?
Es war wahnsinnig spannend, weil es ist ja davor lange nicht passiert, dass so eine Partei einfach aus dem Nichts ins Parlament eingezogen ist. Und dann hat man schon gemerkt, eine gewisse Zurückhaltung von den anderen Parteien, das sind jetzt quasi die Neuen, die wissen noch nicht genau, wie das läuft. Und auch wir wussten ja selber noch nicht genau, wie das läuft. Also es war ein richtiger Startup-Spirit in einer gewissen Weise da, weil jeden Tag eine neue Herausforderung da war, die noch nie davor sozusagen bewältigt werden musste. Also es war wirklich sehr viel Hands-on-Mentalität und wirklich eine spannende Zeit. Und ich erinnere mich sehr gerne daran zurück.
Du kandidierst heuer für den Nationalrat und möchtest in die Fußstapfen von Gerhard Lorca treten als Sprecher für Soziales. Ich habe über dich erfahren, du hast den Zivildienst in einem Flüchtlingsheim gemacht. Wie war denn diese Erfahrung für dich und wie hat sie dich dann in deiner beruflichen Laufbahn beeinflusst?
Das war eine sehr spannende Zeit, weil es direkt nach der Schule war. Und in der Schule, Gymnasium und so weiter, da ist man ein großer Weltverbesserer und glaubt, man kann die Welt wahnsinnig verändern. Und dann landet man sozusagen am Boden der Realität und in der Praxis. Und das war wirklich eine sehr, sehr augenöffnende Zeit, weil man auch mit der Realität von Menschen mit Fluchthintergrund einfach mit dieser Realität konfrontiert ist. Ich habe da sehr viel Erfahrung sammeln dürfen, weil ich auch sehr viel Verantwortung übernehmen durfte, weil es ein sehr kleines Flüchtlingsheim war. Es waren vor allem Menschen aus Armenien und teilweise auch aus Afghanistan, Irak. Und ich habe da dann vor allem mit den Kindern versucht, ihnen Möglichkeiten und Chancen aufzuzeigen, mit ihnen zu lernen, mit ihnen Deutsch zu lernen und einfach Hausaufgaben zu machen, weil ihre Eltern teilweise einfach mit unserem Schulsystem, also mit dem, wie bei uns Schule funktioniert, wenig Bezug hatten. Und das hat mir sehr große Freude gemacht und hat mir gezeigt, dass auch in jedem Kind etwas drinnen stecken kann. Mhm. Und eine der schönsten Erfahrungen daraus war eigentlich, dass ich dann vor 3 oder 4 Jahren mein Gymnasium hatte 40-jähriges Bestehen und ich bin dann auf die Feier eingeladen worden als Landtagsabgeordneter natürlich, war dann dort und habe dann plötzlich die Eltern von einem Kind gesehen, das ich damals im Flüchtlingsheim mitbetreut habe. Bin dann gleich zu ihnen hingegangen und gesagt, was macht ihr hier? Ja, eben ihre Tochter maturiert heuer und wird danach eben die Ausbildung als Krankenpflegerin machen. Und das hat mir einfach gezeigt, dass da wirklich auch ein Impact passieren kann, wenn man jungen Menschen, wenn man Kindern eine gute Begleitung zur Verfügung stellt, dass sie den Weg schaffen können und dass sie erfolgreich auch Integration passieren kann und das auch funktioniert. Aber auch andererseits, und das meine ich mit dem Boden der Realität, man sieht dann halt auch eine andere Realität, nämlich Menschen, die vielleicht nicht unbedingt diese Integrationswillen, sage ich jetzt einmal, haben und wo man dann wirklich schauen muss, wie geht man mit dem um, wie schafft man es, den Menschen klarzumachen, dass sie einen Beitrag leisten müssen, damit sie hier ein gutes Leben führen können und damit auch die Gesellschaft die Offenheit wahrt, auch den Menschen eine Chance zu geben.
Mhm. Was wäre denn für dich eine der dringendsten Aufgaben, die du im Parlament angehen wollen würdest?
Ja, ich mache seit vielen, vielen Jahren Sozial- und Familienarbeitsmarktpolitik und ich glaube, da haben wir in Österreich ganz, 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 ganz viel zu machen. Und eine der dringendsten Herausforderungen aus meiner Sicht ist, dass wir eine Pensionsreform in Österreich brauchen. Nämlich, damit sich meine Generation, ich bin 33 Jahre alt, damit sich auch meine Generation sicher sein kann, dass sie eine gute Pension bekommen wird. Nicht nur eine irgendeine Pension, sondern auch eine gute Pension und dass sie dafür nicht jahrelang davor unglaublich viel Steuern und Abgaben zahlen müssen. Weil es ist ja nicht nur so, dass wir einen relativ hohen Pensionsbeitrag in Österreich zu zahlen haben, sondern dass ganz viel von unserem Steuergeld noch zusätzlich ins Pensionssystem hineingegeben werden muss, damit es irgendwie finanzierbar bleibt. Und da wissen wir einfach, dass es andere Systeme gibt und andere Vorbilder, wenn ich nach Skandinavien schaue, was ich als Sozialpolitiker sehr oft mache, wenn ich dorthin schaue, es gibt andere Systeme, die den jungen Menschen Spielräume geben, finanziell sich selber etwas aufzubauen, eben nicht alles für die Pension schon quasi steuerlich abgezogen werden muss und sie aber trotzdem die Aussicht haben, dass sie eine gute Pension einmal haben werden.
Und was wäre da so ein Wunschmodell für dich?
Das war schon 2014, 2015 haben wir als NEOS Parlamentsclub damals eine Studienreise nach Schweden gemacht und haben uns das schwedische Pensionssystem sehr, sehr genau angeschaut. Und einer der wesentlichen Kernelemente des schwedischen Pensionssystems ist der flexible Pensionsantritt und der eine gewisse Ehrlichkeit mit sich bringt, nämlich flexibel, man kann entscheiden, ob man vor dem normalen Pensionsantrittsalter in Pension geht oder man weiterarbeitet, nur es macht einen Unterschied in der Pensionshöhe. Wenn ich früher gehe, dann muss ich mit Abschlägen rechnen, wenn ich aber länger arbeite, dann habe ich einen wirklich großen Anreiz, das auch zu machen, weil die Pensions einfach wesentlich höher sein wird. Mhm. Es bringt auch eine andere Flexibilität, wenn man jetzt das System noch weiter denken würde, nämlich, dass ich auch vielleicht erst einen Teil der Pension abrufe und einfach Teilzeit beispielsweise weiterarbeiten kann, bis ich 67, 68 bin, weil das in vielen Bereichen auch geht. Und viele Menschen wollen ja auch weiterarbeiten in der Pension, aber halt nicht 100%. Und ich glaube, dass genau diese Flexibilität notwendig ist, damit wir, so unterschiedlich wie die Menschen sind und ihre Ansprüche ans Arbeitsleben, dass wir diese Flexibilität auch in das System hineinbringen, im Pensionsbereich und dadurch auch das Potenzial nützen, das ältere Arbeitnehmer auch auf jeden Fall haben.
Jetzt ist aber natürlich schon so, dass viele dann in dem Alter wahrscheinlich schon ein bisschen kränklicher sind oder die ersten Probleme haben. Da ist es viele Mann oder einfach die Jobs nicht mehr vergeben werden. Was macht man denn mit den Leuten, die da gerne länger arbeiten wollen? Hast du da auch Ideen?
Absolut. Auch das ist immer wieder ein Kritikpunkt gewesen, den wir am Anfang, als wir das System präsentiert haben, immer wieder bekommen haben. Und einer der wesentlichen Punkte ist, dass wir unser System auch so bauen müssen, dass Menschen den Umstieg sozusagen in weniger gefährdende Berufe oder nicht gefährden, aber solche, wo man einfach weiß, dass die auf Dauer nicht unbedingt gesund sind, dass man denen einen Umstieg ermöglicht. Wir haben da immer wieder Anträge auch dazu beispielsweise eingebracht, dass Menschen in solchen Berufen auch Umschulungen schon mit Mitte 40 Jahren beispielsweise angeboten werden, weil einfach klar ist, dann schaffen sie es eher, auch langfristig am Arbeitsmarkt aktiv zu sein. Und ich glaube schon, dass das ein wesentlicher Hebel ist, um Menschen länger in Beschäftigung zu halten. Und es geht ja nicht immer nur darum, dass man dem Arbeiten wegen oder den Abgaben wegen arbeitet, sondern Arbeiten stiftet ja auch Sinn. Es gibt vielen Menschen in ihrem Leben eine gewisse Bedeutung. Es bedeutet auch soziale Integration in der Gesellschaft. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wesentliches, was wir uns beim Thema Arbeiten auch immer wieder in Gedanken rufen müssen. Dass Arbeiten zu gehen auch bedeutet, dass man irgendwo ein Teil von etwas ist, dass man einen Beitrag leistet, dass man auch spürt, dass man einen Beitrag leisten kann, weil ich das in den Debatten, wenn es um Arbeiten gehen, wenn es darum geht, das vermisse ich dann immer, weil das immer irgendwie etwas Negatives abgetan wird, aber ich glaube, dass das einen sehr positiven Beitrag fürs Weiterkommen der Gesellschaft, natürlich auch wirtschaftlich für den Wohlstand bedeutet und das sollte man nicht vergessen, weil eine der größten Gesundheitsgefahren beispielsweise ist das Thema Einsamkeit. Und wenn ich nicht arbeite und dort auch sonst keine wenig Bezugspunkte habe, ist das ein riesiges gesundheitspolitisches Thema schlussendlich auch.
Angenommen, die NEOS bekommen die Regierungsverantwortung nach dem 29. September. Was wird sich denn für dich beruflich und privat verändern? Ich nehme an, ein Umzug würde ins Haus stehen.
ja, das stimmt. Das würde wahrscheinlich anstehen. Für mich ist klar, wenn ich den Sprung in den Nationalrat schaffe, dann bin ich trotzdem Vorarlberger Abgeordneter in einer gewissen Weise. Das heißt, für mich ist es klar, dass ich auch dort die Vorarlbergerinnen und die Vorarlberger repräsentiere und auch dort versuche, dementsprechend auch in Vorarlberg präsent zu sein. Das heißt, für mich ist es klar, ich bin dann nicht jeden Tag und zu 100% in Wien, sondern für mich ist es klar, dass ich pendle. Und ich finde das eigentlich auch ein schönes Bild, nämlich dann quasi einige Zeit in Vorarlberg zu verbringen, wo ich sehr gerne bin. Vorarlberg ist ein wunderbares, schönes Bundesland, spannende Menschen und auch ein bisschen anders als der Rest von Österreich, würde ich behaupten. Und dann aber auch diese Erfahrung und Energie vielleicht, die ich dort tanken kann, dann in Wien im Parlament in die Arbeit einfließen zu lassen. Ich glaube, dass das eine schöne Ergänzung ist, aber ja, ein Umzug würde auf jeden Fall teilweise anstehen und da habe ich auch nichts dagegen. Ich habe ja selber schon 8 Jahre in Wien gelebt und dementsprechend habe ich auch Wien lieben und schätzen gelernt.
Ja, und dein Umfeld natürlich auch schon, ne?
Genau, genau.
Dein Fokus liegt auf jeden Fall im Sozialen, der Familienpolitik. Was würdest du denn gerne in 5 Jahren über die NEOS gesagt haben können?
Mir sind zwei Punkte ganz, ganz wichtig, die ich am Ende von diesen 5 Jahren auch umgesetzt haben möchte, beziehungsweise wo ich das Gefühl haben möchte, da haben wir NEOS einen wesentlichen Beitrag geleistet. Mhm. Das erste ist ganz klar eine Pensionsreform, wie ich vorher schon gesagt habe. Ich glaube, das ist für die langfristige Sicherheit unseres Systems, aber auch für die Sicherheit für meine Generation, was die Pensionen angeht, etwas ganz Entscheidendes. Und wir waren es auch schon in den letzten Jahren, die als NEOS immer wieder das Pensionsthema zur politischen Diskussion gemacht haben. Wenn wir es nicht gemacht hätten, dann hätte es niemand gemacht. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 5 Jahren auch die Kraft und diese Stärke haben, das dann auch endlich in eine Umsetzung zu bekommen. Wie das dann schlussendlich in Konstellationen und so weiter aussieht, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, das ist ganz wesentlich, überhaupt einmal zu sagen, wir wollen eine Pensionsreform in Österreich umsetzen, die eben nicht so ist wie die letzten Jahre, wo immer nur neue Ausgaben dazu gekommen sind, sondern dass wir sagen, wir sorgen dafür, dass das System langfristig finanzierbar bleibt. Das ist das Erste.
Okay.
Und das Zweite mit einem sehr starken familienpolitischen Fokus. Ich möchte, dass Familien in Österreich wirkliche Wahlfreiheit haben. Und der Schlüssel dafür liegt noch immer in der funktionierenden Kinderbetreuung. Kinderbildung und Kinderbetreuung. Das heißt, dass egal, wo ich in Österreich wohne, dass ich mich nicht mehr bei meinem Bürgermeister rechtfertigen muss, wenn ich als Mutter arbeiten gehen möchte, sondern dass ich einfach dieses Recht habe und diese Möglichkeit habe, selbstbestimmt zu entscheiden, wann gehe ich wieder zurück in den Arbeitsmarkt, wann gehe ich wieder arbeiten, weil das auch etwas ganz Wesentliches ist, was für Liberale aus meiner Sicht entscheidend ist, nämlich die Selbstermächtigung für das eigene Leben, Entscheidungen treffen zu können, die Freiheit, auf eigenen Beinen stehen zu können, auch finanziell, und auch die Möglichkeit, den eigenen Kindern mehr bieten zu können, weil man einfach die Möglichkeit hat, auch arbeiten zu gehen. Mhm. Ich glaube, das ist eines der wesentlichen Schritte und ich komme eher aus einer konservativen Region, was dieses Thema angeht, aus dem Bregenzer Wald. Ich wohne im hinteren Bregenzer Wald. Ich bin auch dort Gemeindevertreter und weiß, dass in den Gemeinden der Blick darauf, auf den Ausbau der Kinderbetreuung und der Kinderbildungseinrichtungen nicht immer so ambitioniert ist, wie wir NEOS es gerne hätten. Und ich glaube, dass wir da einfach, die Bundesebene auch im Nationalrat von der Seite entsprechende Maßnahmen kommen müssen, damit das in Österreich flächendeckend möglich ist, nämlich ein Rechtsanspruch für ganztägige und vor allem auch günstige, am liebsten kostenfreie Kinderbetreuung, Kinderbildungseinrichtungen, auch Schülerbetreuung, weil dann haben wir wirklich Wahlfreiheit gewährleistet.
Kann man vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist. Also wenn man da lebt und sich mit diesen Themen durchsetzen möchte.
Das stimmt. Wie gesagt, in der Gemeindevertretung, in der Arbeit in der Gemeinde macht man natürlich auch Erfahrungen und sieht, dass da sehr unterschiedliche Meinungen da sind. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die Lebensrealitäten aufzuzeigen, weil ich glaube, dass dieser Sprung wieder zurück oder diese Möglichkeit, wieder arbeiten zu gehen, ist etwas, was ich sowohl im Mellau im hinteren Bregenzer Wald als auch in der Leopoldstadt in Wien habe. Das sind einfach Themen, die alle Familien begleiten. Und was deshalb in den Gemeinden dort ganz wichtig ist, ist, diese Lebensrealitäten aufzuzeigen und zum Thema zu machen, weil genau diese Lebensrealitäten dann oft zu kurz kommen. Auch das Thema beispielsweise des leistbaren Wohnens. Man geht davon aus, dass am Land sich jeder ein Einfamilienhaus leisten kann und ein Grundstück erbt und dann darauf bauen kann. Aber auch das ist nicht mehr die Realität im ländlichen Raum. Und genau auch da braucht es Antworten von auf Gemeindeebene, aber natürlich auch auf Bundesebene in einer gewissen Weise, dass dort diese Lebensrealitäten auch Einfluss in die Politikgestaltung bekommen.
Mhm. Wenn wir jetzt an die nächste Generation denken, welche Reformen müssten wir denn jetzt schon angehen, damit die so ein gutes Leben führen können wie wir? Was braucht es denn deiner Meinung nach?
Also ganz wesentlich natürlich auch wieder diese langfristige Perspektive mit dem Pensionssystem, weil es einfach eine Frage ist, wie wir das finanzieren können in Zukunft und weil jetzt schon ganz viele finanzielle Mittel, ganz viel Geld auf Bundesebene für das Pensionssystem zum Stopfen des öffnenden Pensionslochs verwendet werden müsste und eben nicht für Zukunftsinvestitionen deshalb zur Verfügung stehen. Mhm. Da haben wir einen wesentlichen Hebel damit, eben für die Zukunft, für Bildung beispielsweise, aber auch für Klimaschutzinvestitionen, dass dort einfach die Mittel zur Verfügung stehen. Mhm. Das ist einmal das eine. Und das zweite, ganz wesentlich, hängt auch wieder mit der Kinderbetreuung, Kinderbildung zusammen, im Bildungsbereich, dass wir für alle Kinder dieselben Chancen und Zugänge im Bildungssystem schaffen. Ich darf auch seit einiger Zeit im Vorarlberger Landtag das Thema Bildung mit vorantreiben und mich dort für Bildungsthemen beispielsweise einsetzen. Und ich sehe, dass wir da einen riesigen Aufholbedarf haben, was die Chancen der Kinder angeht. Man glaubt immer, dass das so sogenannte Brennpunktschulen, dass es sowas nur in Wien gibt. Aber es gibt in jedem Bundesland, gibt es Schulen, die einfach ganz massive Herausforderungen haben und wo man sagen muss, Kinder kommen dort mit einem anderen Rucksack sozusagen, mit einer anderen Last jeden Tag in die Schule. Und da brauchen sie besonders viel Aufmerksamkeit, damit sie dieselben Chancen im Bildungssystem schlussendlich haben und dieselben Chancen haben, ihr Leben eigenständig und selbstbestimmt auch führen zu können. Und genau da müssen wir einen Fokus hinlegen. Diese Schulen brauchen vollen Fokus, brauchen besondere Unterstützung, brauchen viel mehr Ressourcen. Mhm. Ich glaube, das ist etwas für die Zukunft Österreichs, was entscheidend ist, weil wir können es uns nicht leisten, dass Kinder einfach nicht dieselben Chancen haben und Kinder vielleicht weniger Chancen haben als andere und nicht auch selbstbestimmt durchs Leben gehen können, einen Job bekommen können, eine Arbeit erlernen können, bei der sie Spaß haben, einen Beitrag für den Wohlstand in der Gesellschaft leisten können und schlussendlich eben ein selbstbestimmtes, finanziell auch selbstbestimmtes Leben führen können.
Sehr ambitioniert. Aber das ist das, was es braucht.
Absolut. Wir sind nicht angetreten, um nur, glaube ich, an kleinen Schrauben zu drehen, sondern wir sagen ja ganz klar, wir sind die Reformkraft für die nächsten Jahre und da dürfen wir uns nicht mit Kleinigkeiten zufrieden geben, weil dafür gibt es schon genug andere, die sich mit Kleinigkeiten zufrieden geben.
Was macht denn für dich die NEOS in Zukunftsfragen zur einzig wählbaren Partei?
Ehrlichkeit. Ehrlichkeit deshalb, weil wir von Anfang an auch Unangenehmes angesprochen haben, eben wenn es um beispielsweise das Pensionssystem gegangen ist, aber auch wenn es ums Bildungssystem geht, wenn es um dieses Thema beispielsweise der Brennpunktschulen geht, weil wir dort immer ehrlich waren und immer gesagt haben, dann niemanden sozusagen Honig ums Maul geschmiert haben, nur damit sie einen wählen, sondern einfach ehrlich gesagt haben, so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen. Das geht sich auf Dauer nicht aus und dann nicht beschwichtigen im Hintergrund gesagt haben, naja, irgendwie kriegen wir das schon hin, sondern einfach Tacheles reden. Und ich glaube, dass das uns auszeichnet, da auch in Zukunft die Wahrheit sozusagen zu sagen.
Wir können von hier aus den Ballhausplatz sehen. Welcher Minister oder welcher Kanzler bleibt dir denn am positivsten in Erinnerung?
Wahnsinnig schwierig. Mir bleiben natürlich vor allem die Minister, StaatssekretärInnen in Erinnerung, mit denen ich dann noch direkt als Referent hier im Parlamentsclub zu tun hatte. Mhm. Und einer, der mir da immer besonders positiv in Erinnerung geblieben ist, war der Sozialminister Rudolf Hunsdorfer. Mhm. Weil wir natürlich in Ausschusssitzungen im Parlament immer sehr viel Zeit in Ausschusslokalen alle sozusagen miteinander verbracht haben. Und da bekommt man schon ein bisschen ein Gespür dafür, wie Menschen sozusagen auch ticken. Und mit Rudi Hunsdorfer konnte man zwar sehr unterschiedlicher Meinung sein, aber es war immer ein wahnsinnig respektvoller Umgang. Mhm. Und es war immer ein wertschätzender Umgang auf Augenhöhe. Und man wusste voneinander, dass man Ahnung hat, wovon man eigentlich redet. Also als Referent habe ich natürlich nicht mitdiskutiert, aber habe natürlich unseren Abgeordneten, den Gerhard Lohrke, dann vorbereitet und eben in den Sitzungen natürlich mitbegleitet. Und das war einfach immer sehr eine ganz angenehme Atmosphäre, die schon in Erinnerung geblieben ist.
Jetzt wäre mal Spur privater. Du lebst in Vorarlberg. Gibt es da für dich sowas wie einen Herzensplatz, einen Ort, wo du sagst, die habe ich nur schöne Erinnerungen?
Da gibt es einige davon. Ich bin wahnsinnig, wahnsinnig gerne in den Bergen, also sowohl im Winter als auch im Sommer. Mhm. Im Sommer natürlich zum Wandern, zum Rennradfahren und im Winter zum Skifahren und Skitouren. Und da gibt es so ein, zwei Skitouren, an die ich einfach nur positive Erinnerungen habe, an den Hirschberg zum Beispiel, weil da gehe ich dann wirklich nur, wenn ich weiß, gute Bedingungen und so weiter und Sonnenschein. Deshalb kann ich da gar keine negativen Erinnerungen dazu haben, vor allem wenn ich dann an die an den Pulverschnee denke zum Runterfahren. Das sind so die Herzensplätze bei mir im Bregenzer Wald. Ich muss da aufpassen, dass ich keine Tourismuswerbung mache. Aber da reiht sich quasi ein Herzensplatz oder ein Lieblingsplatz an den anderen. Da wird man fast nicht mehr fertig, wenn man genug Zeit dafür hat.
Sehr schön. Du bist jetzt schon lange politisch aktiv in Vorarlberg. Da, wo du wohnst, gibt es einen Ort, einen Platz, ein Haus, einen Park, suchst du dir aus, den du gerne sofort mit einem Schnipper verändern könntest?
Sehr schwierig. meine Familie hat so eine, mitten im Wald sozusagen, eine kleine Hütte, also ich würde nicht einmal Haus, sondern Hütte dazu sagen. Und es liegt quasi an der Talabfahrt vom Skigebiet sozusagen, also wunderbar gelegen. Ich würde da, das ist jetzt sehr egoistisch fast schon.
Das darfst du, das darum geht's.
Ich würde da eigentlich am liebsten sozusagen einen kleinen Rückzugsort für meine Geschwister, Nichten, Neffen und so weiter gerne irgendwie daraus machen, weil ich das Gefühl habe, dass das so ein richtiger Ruhepol dann auch sein kann, sowohl im Winter als auch im Sommer, weil rundherum eigentlich außer ein paar Wiesen und Wald relativ wenig ist.
Herrlich.
Ja.
Wir sind mitten im Sommer, kurz vor der intensiven Wahlkampfzeit, aber noch quasi auf Hold. Wie nützt du die Zeit bis dahin? Gehst du aus zu Konzerten, Veranstaltungen? Was machst du? Bist viel im Grünen, nehme ich an.
Ich bin sehr viel draußen, bin viel am Radfahren. Ich war jetzt auch auf Urlaub und davor war ich, das war quasi das Highlight dieses Sommers gewesen, fast schon. Ich war auf dem Taylor Swift-Konzert in Zürich.
Ah ja?
mit unserer Landessprecherin, unter anderem mit der Claudia Gamon, weil wir seit 10 Jahren gefühlt Swifties sind. Und das war.
Willst du es jetzt in Wien auch sehen?
Ich werde es leider in Wien nicht sehen, weil ich wieder zurück nach Vorarlberg muss, weil der Terminkalender schon ein bisschen voller ist. Aber ich nehme sehr viele positive und schöne Erinnerungen aus Zürich mit. Und das war so ein bisschen das Highlight schon diesen Sommer. Aber ich hoffe, dass ich trotz Wahlkampf genug Zeit habe, mich auf den Drahtesel sozusagen zu setzen und ein paar Stunden auch auf dem Fahrrad verbringen zu können die nächsten Wochen.
Kurz zum Abschluss stelle ich immer 3 Fragen oder Aussagen in den Raum und ich brauche schnelle Antworten von dir. FreundInnen finden, ich bin?
Redselig.
Als Kind wollte ich werden?
Architekt.
Meine Lieblingsserie als Kind, gerne auch als Erwachsener, war, ist?
Gilmore Girls.
Cool. Und heute auch noch?
Ich schaue es ab und zu tatsächlich immer noch. Ja.
Du darfst gerne noch Werbung in eigener Sache machen. Gibt es Termine, wo man dich treffen kann? Oder?
Ich bin in den nächsten Wochen vor allem natürlich in Vorarlberg unterwegs. Ganz viel im Straßenwahlkampf, ganz viele Veranstaltungen. Ich freue mich auf jedes Gespräch, das ich führen kann. Freue mich auf jede Begegnung. Ich habe jetzt noch keine große Veranstaltung geplant, aber am besten einfach auf meinen Social-Media-Kanälen folgen, weil dort sieht man dann wo ich unterwegs bin und was ich den ganzen Tag mache und wo man mich treffen kann. Und ich freue mich eigentlich schon auf den Wahlkampf, auf die vielen tollen Begegnungen, spannende Gespräche und hoffentlich auch dann viele Stimmen am 29. September.
Danke für das Gespräch.
Danke dir.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war nur eines von vielen NEOS Sommergesprächen. Du findest alle gesammelt auf neos.eu/Sommergespräche.